Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marc Brost, Chef des Politikressorts der Wochenzeitung Die Zeit, Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, lieber Corbinian Frenzel.
Sagen wir es Ihnen gleich oder wollen wir noch warten?
Ach, wir sagen es gleich.
Ja, ne? Das, meine Damen und Herren, ist unsere letzte gemeinsame Sendung mit Marc Brost, denn er wechselt schon sehr bald aus diesem sehr spannenden, tollen Job bei der Zeit in einen wahrscheinlich ebenso oder vielleicht sogar spannenderen Job, nämlich zum Bundespräsidenten, zu Frank-Walter Steinmeier, als Chefstratege für die Kommunikation, als Redenschreiber. Darüber werden wir auch noch ein paar Worte verwechseln.
Aber heute bin ich ja noch in der alten Rolle hier und ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind, und alte Rolle ist wichtig, denn es gibt auch an diesem Samstag so einiges zu besprechen und zu analysieren. Und sei es die Frage mit Blick auf die Ukraine, was jetzt noch Schlimmeres verhindern könnte, oder wie die Zeit aktuell fragt, ist dieser Wahnsinn noch zu stoppen? Wir schauen auf diesen Tag gemeinsam mit dem Politikchef der Zeit, mit Marc Brost. Und da haben wir auch heute wieder Nachrichten, die wie aus einem anderen Jahrhundert klingen. Auf der politischen Ebene erstmal: Russland verbietet die Arbeit internationaler Organisationen, zum Beispiel von Amnesty International, aber auch die der deutschen parteinahen Stiftung. Wir haben nach dem Schock von Butscha vor knapp einer Woche jetzt weitere Meldungen über Ermordungen von Zivilisten in Makariv, in einem Vorort der Hauptstadt Kiew, wurden 132 Menschen in mehreren Massengräbern gefunden. Das meldet der Bürgermeister dort. Der Bürgermeister von Tscherniviv, nahe der Grenze zu Belarus, spricht von rund 700 Toten in seiner Stadt. Auch das müssen wir dazu sagen. Beide Meldungen sind bisher noch nicht unabhängig bestätigt und überprüft. Marc Brost, ist der Wahnsinn noch zu stoppen? Das ist die große Frage auf dem Titel Ihrer aktuellen Ausgabe der Zeit. Ist er das?
Ich fürchte, nein. Wir haben in der aktuellen Ausgabe einfach vier Optionen nochmal durchanalysiert. Das sind die, die politisch im Raum stehen in diesen Tagen und eben auch heftig diskutiert werden. Die Optionen heißen: mehr Waffen liefern, schärfer sanktionieren, das Regime in Moskau, Russland schärfer sanktionieren, ein Waffenstillstand und sofortiges Verhandeln. Und die letzte und unmöglichste Option ist: die Ukraine gibt auf. So, das letzte ist keine Option. Waffenstillstand und Verhandeln funktioniert nicht, sehen wir. Schärfere Sanktionen stoppen den Wahnsinn nicht, das erleben wir auch. Und Waffenlieferungen würden vielleicht die aktuelle Situation kurzfristig stoppen. Aber zum Wort Wahnsinn, das wir beide jetzt hier schon ganz flüssig benutzen, zum Wort Wahnsinn gehört leider auch, dass es eine wahnsinnige Gegenreaktion geben könnte auf die Lieferung von schweren Waffen. Also der Konflikt wäre dann nicht gestoppt, sondern würde weiter eskalieren. Das ist ja die Dramatik der ganzen Situation.
Wir haben ja zuletzt hier gesprochen im Studio am ersten Tag nach Kriegsbeginn. Ich habe da noch mal reingehört und habe gemerkt, wie uns das beide merklich bedrückt hat. Also es ist richtig hörbar. Und damals ja auch, weil Sie sagten, die Kapitulation damals ja wirklich im Raum stand, dass es sehr schnell gehen könne, dass Russland sehr schnell auch Kiew möglicherweise ermorden könnte. Ich weiß, an dem Tag musste man sich Sorgen machen, dass der Präsident Zelensky überhaupt die nächsten Stunden überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur politisch. Wir haben ja dann gesehen, dass die Ukraine militärisch sehr viel stärker und erfolgreicher ist. Und bis zum Ende der letzten Woche hätte ich fast auch gedacht, weil es so Signale gab, auch erste diplomatische Signale, dass wir da auf einen Pfad kommen, der eigentlich wieder so ein bisschen die alte Welt eher beschreibt. Man kommt über Verhandlungswege zusammen, man merkt, dass man diesen Wahnsinn nicht so weit treiben kann. Und dann jetzt diese letzte Woche, die diese Hoffnung wieder so kaputt macht.
Zu diesem Konflikt, den wir beide als sozusagen Kind der 90er irgendwie ganz neu erleben und den sehr viele Menschen in Europa sich nie haben vorstellen können, dass es wieder Krieg mitten in Europa gibt. Und das darf man nicht vergessen, die Ukraine liegt mitten in Europa. Und also das ist wirklich ein unvorstellbarer Konflikt. Zu diesem Konflikt gehört, dass immer eine neue Eskalation oder eine neue Erkenntnis dazu kommt. Und die schreckliche Erkenntnis dieser Woche ist, dass es noch viel schlimmer werden wird, womöglich noch brutaler und noch heftiger.
Sie haben ja die Optionen aufgezählt, die da sind, die eigentlich auch irgendwie, auch das haben Sie deutlich gemacht, auch gleichzeitig nicht Optionen sind. Aber schauen wir mal auf das Stichwort der Waffenlieferung. Wenn ich da heute wieder die Nachrichten anschaue, dann höre ich unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die einmal mehr, nicht zum ersten Mal, aber jetzt wieder gesagt hat, die Bundeswehr sei eigentlich am Ende, wir können nicht noch mehr abgeben, dann ist die Bundeswehr selbst nicht mehr verteidigungsbereit. Und es passt ja in diese Gesamtfrage, tut Deutschland in der Hinsicht genug? Ich finde das so schwer zu beurteilen, weil wir da ja auch viel in einem Bereich stattfindet, den man aus guten strategischen Gründen gar nicht überblicken und überprüfen kann. Hätten Sie eine Einschätzung, würden Sie die wagen, ob Deutschland in der Hinsicht genug tut?
Es gibt für uns alle in der Beurteilung der Bundesregierung eine große Lücke. Die muss man auch sagen, es ist eine große Erkenntnislücke. Die Bundesregierung sagt, sie würde weitaus mehr tun und weitaus mehr Waffen liefern, als sie öffentlich sagen darf. Sie würde es öffentlich nicht sagen, um der Gegenseite, in dem Fall der russischen Armee, den russischen Geheimdiensten, der russischen Regierung, keine wertvollen Informationen zu liefern. Es gibt auf der anderen Seite, das müssen wir sehr ernst nehmen, die Forderungen und Wünsche der ukrainischen Regierung, die mehr Waffen wollen und eben vor allem mehr schwere Waffen. Wenn man versucht, so die Schnittmenge aus beiden zu bilden, dann glaube ich, ist es tatsächlich so, dass die Entscheidungswege in Deutschland zu lang sind, dass wir auch merken, dass wir nicht schnell genug Dinge liefern können, die wir, also die Bundesregierung, zugesagt haben, weil diese Lieferung aus Beständen der Bundeswehr erfolgen muss und die Bundeswehr selber nicht genug Material hat, nicht genug einsatzfähiges Material. Und gerade in der Debatte, die in den letzten 48 Stunden geführt wurde, über den Schützenpanzer Marder, den die Ukraine möchte, den sie auch gut gebrauchen könnte, soweit ich das als sozusagen Nichtsoldat hier von der Seitenlinie aus beurteilen kann. Diesen Schützenpanzer müsste die Bundesregierung eben aus Beständen der Bundeswehr liefern. Dann hätten wir selbst aber keine mehr. Mhm. Und in dieser Abwägung, wie stark muss die Bundeswehr eigentlich sein, die ohnehin geschwächte Bundeswehr, und was kann man gleichzeitig für die Ukraine tun? In dieser Abwägung befindet man sich die ganze Zeit. Und die Antwort ist leider keine gute für die Ukraine.
Ja, es ist aber auch leider, finde ich, keine gute für die Bundesregierung und die Entscheidung. Wenn ich mir diese konkrete Situation anschaue und diese Begründung, ich weiß, Vergleiche hinken ganz häufig, aber das berühmte brennende Haus und im Nachbarort gibt es noch den Löschteich, der Wasser hat, und in dem Ort, wo es brennt, ist der Löschteich leer. Kann man dann ernsthaft sagen, es könnte bei uns brennen, wir geben euch das Löschwasser nicht? Also ist es nicht in dieser Kriegssituation so, dass man sagt, ja, das wäre dann die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn Deutschland wirklich oder die NATO angegriffen würde. Aber wenn so ein akuter Bedarf da ist, kann man dann mit dem eigenen Schutz argumentieren?
Nein, das kann man natürlich nicht. Aber ich würde das Bild, das sehr stark ist und das wahrscheinlich auch zu einem Teil zutreffend ist, nämlich das vom brennenden Haus, das Sie gerade benutzt haben, ich würde es gerne noch ein bisschen differenzieren, denn wir können uns nicht sicher sein, ob die Waffenlieferungen wirklich, um im Bild des brennenden Hauses zu bleiben, wirklich Löschwasser sind oder ob sie nicht ein hochexplosiver Teil einer weiteren Eskalation werden. Wir wissen nicht, wie die russische Regierung, wie die russische Armee reagiert, wenn der Westen weiter und massive, noch schwerere Waffen liefert. Das ist tatsächlich eine politische Abwägung, die man treffen muss. Und es ist eine ganz, ganz, ganz furchtbare Entscheidung. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Weg finden, diesen Konflikt rasch zu beenden und dass die Bundesregierung mehr unternimmt, als sie bislang tut, weil es geht um das Leiden des ukrainischen Volkes und dieses Leiden ist unermesslich und groß.
Gerade nach den Bildern von Butscha, von den offensichtlichen Kriegsverbrechen, stellt sich eine Frage sehr, sehr laut. Und sie ist vor allem an den Großabnehmer Deutschland gerichtet. Müssten wir nicht sofort den Hahn zudrehen, Energieimporte aus Russland sofort stoppen? Am Abend gab es noch einmal die klare Forderung des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki in den ARD-Tagesthemen.
We have to stop buying fossil fuels and gas and oil immediately from the Russians. President Steinmeier said that Nord Stream 2 was a mistake. But I'm asking what Germany is going to do to fix this error. I think you should ask German friends should act very, very quickly to repair this error.
Also die klare Forderung des polnischen Regierungschefs, die Fehler der Energiepolitik, zu denen er eben auch Nord Stream 2 zählt, zu korrigieren. Und er stellt eben die Frage, ja, wie schnell ist Deutschland bereit, das zu tun? Ich stelle das hier zur Diskussion mit Marc Bross, Politikchef der Zeit, viele Jahre aber auch Wirtschaftsredakteur. Da gibt es ja die Frage zwischen, können wir und müssten wir nicht, egal ob wir können oder nicht.
Also ich würde da ganz gerne an der Stelle einmal trennen zwischen Öl und Gas. Es gibt ja die Forderung, dass man russische Gasexporte stoppt oder Gasimporte zu uns und eben auch Ölimporte zu uns. Bei Öl würden die russischen Ölexporte sofort in ein anderes Land gehen. Öl lässt sich relativ leicht woanders hinschicken und Indien, so habe ich es zumindest wahrgenommen, hat schon Bedarf angemeldet und würde einspringen. Sprich, da würde sich unterm Strich für Moskau gar nichts verändern, jedenfalls nichts zum Schlechteren. Gas ist eine andere Geschichte, weil Gas über Leitungen transportiert wird. Sie haben Nord Stream 2 angesprochen, ein großer politischer Fehler, wie sich jetzt herausgestellt hat. Und tatsächlich ist es so, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz die von ihm ausgerufene Zeitenwende, die er im Bundestag verkündet hat, nun mit Taten füllen muss. Womöglich wird im Hintergrund schon längst dran gearbeitet, viel mehr als wir beide wahrgenommen haben. Womöglich hilft jetzt auch der Frühling und die Frage, wie viel Gas braucht man tatsächlich noch. Aber wir reden ja nicht nur über deutsche Haushalte und dass man die Heizung runterdreht und einen dicken Pullover anzieht, sondern wir reden tatsächlich über die produzierende Industrie, die Gas als Rohstoff braucht, um ihre Maschinen anzutreiben. Das ist eine fatale und große Abhängigkeit, die aber mittelfristig reduziert werden muss.
Mhm. Aber mittelfristig, genau das ist halt die Frage, ne? Also ich finde den Plan der Bundesregierung, da im Prinzip innerhalb der nächsten 2-3 Jahre raus zu sein, ja eigentlich schon sehr ambitioniert. Wenn wir Friedenszeiten hätten, würde man sagen, was für ein Wahnsinnstempo in einem solch großen Projekt. Jetzt höre ich aber auch Leute, die sich vor allem mit der russischen Politik auskennen, Leute wie Marie-Louise Beck, die frühere Grünen-Politikerin, die auch gerade in Kiew war, die gesagt hat, wenn sowas funktionieren soll, dass wir uns unabhängig machen von russischem Gas und wenn wir wollen, dass es politische Auswirkungen hat, dann muss es eine Schockwirkung haben für Russland. Also dann hilft es nur, wenn man sofort den Hahn abdreht, damit Russland auch gar nicht die Chance hat, auch da möglicherweise neue Absatzmärkte zu finden.
Das ist ein riesiges, riesiges, riesiges moralisches und ökonomisches Dilemma, liebe Corbinian Frenzel. Ich habe dreimal riesig gesagt, weil es unterschiedliche Berechnungen von Ökonomen gibt, welche Schockwirkungen es für Deutschland hätte. Und ich mag nicht Arbeitslose und geschlossene Fabriken gegenrechnen gegen das unfassbare menschliche Leid in der Ukraine. Also sozusagen alles, was diesen Konflikt sofort stoppen könnte, müssen wir in Erwägung ziehen und müssen wir auch um den Preis, dass wir selbst etwas dafür tun müssen und selbst darunter leiden. Wobei leiden ist auch schon wieder das falsche Wort. Die Kategorien verrutschen völlig.
Es ist eine andere Form von Leiden.
Klar, ja. Man muss das tun. Ich würde aber gerne den Blick einmal, wenn Sie erlauben, größer fassen. Wir reden jetzt sehr viel über die Frage strategischer Abhängigkeit bei fossilen Energien. Und wir merken, dass wir uns in eine fatale Abhängigkeit begeben haben. Wir sind aber in fatalen Abhängigkeiten bei sehr vielen Rohstoffen aus sehr vielen Teilen der Welt. Der britische Historiker Mark Galeotti hat vor kurzem ein interessantes Buch veröffentlicht, das heißt auf Englisch The Weaponization of Everything, sozusagen alles kann zur Waffe werden. Jedes Gut, das ein Staat nicht besitzt, ein Rohstoff, den ein Staat nicht besitzt, kann gegen ihn verwandt werden in einer anderen Form der Kriegsführung. Und wenn wir uns anschauen, was wir brauchen für die Dinge, über die wir gerade reden, die Erneuerbaren, den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Ausbau der Elektromobilität, auch die Digitalisierung, dann sind wir angewiesen auf sehr, sehr viele Rohstoffe, die sogenannten seltenen Erden, die zu einem Großteil aus China kommen. Wir sind sozusagen beim nächsten Thema schon in einer verdammten strategischen Abhängigkeit. Mhm. Und wir haben gerade gemerkt, dass die Bundesregierung bei Nord Stream 2 unter Bundeskanzlerin Angela Merkel eine fatale Fehlentscheidung getroffen hat. Wer kann ausschließen, dass wir in 5 Jahren feststellen, dass wir in einem anderen Bereich eine fatale Fehlentscheidung getroffen haben, nämlich bei der Frage 5G-Telekommunikation. Womöglich haben wir unsere Sicherheitsarchitektur und eine Schlüsseltechnologie in die Hand einer Macht und einer Regierung gegeben, die uns in 5 Jahren vielleicht auch nicht freundlich gesonnen ist. Also ja, da findet einiges statt
und insofern ist für mich da auch die Frage, inwieweit diese Zeitenwende, die wir da erleben, auch ein Stück weit das Ende der Globalisierung ist, weil eben deutlich wird, und wir haben ja jetzt die zweite Krise mit dem Krieg gegen die Ukraine nach der Pandemie, nach Corona, wo wir schon auf eine ganz andere Art und Weise gemerkt haben, dass das vielleicht nicht immer ganz praktisch ist, wenn ganz zentrale, wichtige Produkte auf der anderen Seite der Welt produziert werden und dann möglicherweise eben nicht geliefert werden. Ist das was uns prägen wird? Also eine starke Regionalisierung, auch vielleicht eine Konzentration auf Märkte mit Ländern, mit denen man sozusagen auf der gleichen Wellenlänge ist, was politische Standards angeht.
Also was wir nicht erleben werden, ist das Ende der Globalisierung. Sozusagen es geht nicht von dem einen ins andere. Wir erleben tatsächlich oder werden erleben eine Debatte über eine, ich würde sagen, Regionalisierung, die aber auch Grenzen hat. Es gibt ja ein großes Wort, was in der Ökonomie gerade herumgeistert und auch von der Politik aufgenommen wird, das sogenannte Decoupling, das Loslösen eben von einzelnen Staaten. Dieses Decoupling hat aber Grenzen und das merkt man gerade als vernetzte Volkswirtschaft wie Deutschland sehr extrem. Also wir sind eben unzweifelhaft in dieser neuen Phase der Globalisierung, in der frühen Phase waren Märkte wie China für uns Absatzmärkte für unsere Produkte oder sie waren billige Produktionsstandorte. Und das hat sich in der jetzigen Phase der Globalisierung seit einigen Jahren schon gedreht. China stellt Produkte her, die wir gar nicht mehr herstellen, die wir aber brauchen. Und wir importieren viele wichtige Dinge, zum Beispiel aus China.
Ich meine, das Interessante dabei ist, darauf machen ja auch schon einige aufmerksam, wir müssen da auch eine neue Gesamtrechnung machen. Die bisherige Logik der Globalisierung war ja im Prinzip des Billigsten, ja, also da, wo man im Prinzip die günstigsten Produktionsbedingungen findet, den besten Preis herstellen kann. Transportwege waren dann nicht so entscheidend und dergleichen mehr. Jetzt müssen wir wahrscheinlich eine neue Mischkalkulation hinkriegen.
Absolut.
Marc Prost, viele Jahre Wirtschaftsredakteur, Politikchef der Zeit hier bei mir im Deutschlandfunk Kultur. Steigende Preise, Marc Prost, das ist eine alte französische Erfahrung, kann gefährlich werden für die in den Palästen sind. Ne?
Absolut.
Emmanuel Macron merkt das jetzt auf den letzten Metern der Präsidentschaftswahlkampagne. Morgen ist die erste Runde, in der es ziemlich sicher noch keine Entscheidung geben wird, dafür aber eine Überraschung geben könnte, nämlich eine erstaunlich starke Marine Le Pen, also die Frontfrau des rechten Rassemblement National. Warum? Das ist die Einschätzung von Emmanuel Droit, der ist Professor am Sciences Po in Straßburg.
Und diese Angst, wie gehe ich einfach mit Inflation und mit dieser Dynamik der hohen Preisen, nicht nur im Energiebereich, sondern einfach in meinem Alltag, wie gehe ich mit meinem Problem der Kaufkraft um? Das hat Marine Le Pen sehr geholfen, weil sie hat versucht, ihre natürlich sehr fragile Russlandpolitik in den Hintergrund zu stellen. Und es ist ja gelungen, weil das oberste Thema der Wahlkampagne am Ende war nicht mehr die Ukraine-Krise, sondern wie gehen wir mit der Problematik der Kaufkraft um?
Die Einschätzung von Emmanuel Droit heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Marine Le Pen, die jetzt in der entscheidenden zweiten Runde, wenn man sich da jüngste Umfragen anschaut, bis auf 49% hochgeklettert ist, 51% für Emmanuel Macron. Marc Prost, die Kaufkraft ist es am Ende.
Ja, das ist eine ganz interessante Diskussion und Situation, die wir in Frankreich gerade erleben, weil die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist niedrig. Sie lag, glaube ich, zum Jahreswechsel 2021, 2022 so bei 7,4, 7,5%. Und Präsident Macron hatte vor allem darauf sein Hauptaugenmerk gerichtet. Und jetzt stellt man fest, ja, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, aber die Einkommen sind es auch und die Renten sind es auch. Und die Inflation trifft jetzt eben diejenigen, die zwar Jobs haben, aber das Gefühl haben, und zu Recht wohl das Gefühl haben, sie kämen nicht mehr über die Runden. Sie arbeiten und trotzdem reicht das Geld zum Leben kaum aus. Das ist eine große Unzufriedenheit im Land, die sich dann auf den Mann da in Paris fokussiert. Der zweite Fehler, den Macron gemacht hat, ist, glaube ich, dass er mit einigen auch herablassenden Bemerkungen weite Teile der Provinz, weite Teile des Landes gegen sich aufgebracht hat. Dass Frankreich eine impulsive Gesellschaft ist und dass sich da einiges aufgestaut hat, das hat man ja schon mal gemerkt bei den Gelbwesten-Protesten vor 3 Jahren waren die, glaube ich. Und so kommt jetzt alles zusammen. Das Gefühl, Verlierer zu sein, das Gefühl, abgehängt zu sein, das Gefühl, dass eben der Mann im Élysée-Palast zu weit weg ist vom Volk.
Aber wenn wir uns gerade mal jetzt diese Analyse der letzten Meter anschauen, es gab ja erst eine große Zustimmungswelle oder auch einen Zuwachs für Emmanuel Macron in dieser Krisensituation, in diesem Krieg gegen die Ukraine. Er hat ja auch eine wichtige und zentrale Rolle da gespielt und spielt sie nach wie vor. Tja, große Unterstützung der Bevölkerung dann. Und dann guckt man irgendwann auf die Preise. Und jetzt kommt mir natürlich der alte Brecht in den Sinn. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist natürlich immer leicht als Vorwurf zu erheben, wenn man selbst genug zu fressen hat. Aber es beschreibt ja doch so ein bisschen auch den Druck, den Demokratien haben, dass sie Politik durchhalten müssen. Da sind wir fast schon wieder bei der Sanktionsfrage. Wir haben gerade über Energiesanktionen gesprochen.
Ja, aber deswegen wollte ich ja mehrere Gründe ihnen jetzt anbieten. Also ich glaube, tatsächlich ist es so, die Inflation ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist auch eine Folge dieses militärischen Konfliktes, den wir gerade erleben, Stichwort Weizenpreise und überhaupt generell hat sich ja sozusagen das Leben Auch wir haben vorhin über fossile Brennstoffe gesprochen. Es ist in allen Teilen Westeuropas deutlich teurer geworden, aber das ist eben nur ein Faktor. Also wäre Macron, salopp formuliert, der Präsident der Herzen sehr vieler Franzosen und hätte es die Gelbwesten-Proteste vor 3 Jahren nicht gegeben und hätte die Provinz nicht das Gefühl, abgehängt zu sein, dann glaube ich, würde er auch anders dastehen. Das sind eben alles Dinge, die jetzt Marine Le Pen helfen. Man schaut, so nehme ich es zumindest jetzt hier aus deutscher, aus Berliner Sicht, war eben auch bei Marine Le Pen nicht mehr so genau hin, was bedeutet eigentlich ihre Abhängigkeit von Russland oder ihr Verhältnis zu Russland. Wie würde sie Frankreich auch außenpolitisch darstellen in diesem Konflikt? Wäre sie, hypothetische Frage, im Augenblick Präsidentin, wie würde sie eigentlich reagieren und wie würde sie regieren?
Ich meine, sie hatte in der Wahlkampfbroschüre, die sie dann erst schnell hat einstampfen lassen, noch ein Foto gezeigt mit sich und Wladimir Putin.
Genau. Also, aber es fällt ihr eben sehr leicht, einfach jetzt gewisse Emotionen zu triggern und das meine ich gar nicht herablassen, weil diese Emotionen, also Stichwort Kaufkraft und wie viel Geld habe ich zum Leben für mich, für meine Familie, das ist ja ein auch ernstzunehmendes Argument.
Ja, wobei Frankreich da ja auch natürlich als zentralistischer Nationalstaat schnell reagiert hat. Da wurden Preise gesenkt, dergleichen mehr. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert ist. Ich finde die Situation unterm Strich so traurig. Wenn wir jetzt schauen, gut 6 Wochen nach Kriegsbeginn, wir sehen Putins Popularitätswerte steigen. Natürlich auch unter anderen Vorzeichen. Und jetzt würde ich mal die Bewertung hier wagen. Der anständigste und beste Präsident seit François Mitterrand muss zittern.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich dieser Bewertung von Macron so 1:1 anschließen würde, weil er hat auch Fehler gemacht. Ich glaube, ein weiterer Punkt dafür, wie es im Augenblick in dieser ersten Runde aussieht, ist eben, dass das französische Parteiensystem in Anführungszeichen doch relativ kaputt ist. Also es ist zersplittert, es fehlen Kandidaten im bürgerlichen Lager, auch im klassisch-sozialdemokratischen Lager, die Emmanuel Macron auf eine seriöse Art und Weise Konkurrenz machen würden.
Wobei man muss dazu sagen, sie sind ja also rein formal da, ja, Valérie Pécresse für die konservative Partei.
Aber sie spielen keine Rolle.
Und ja noch weniger eine Rolle spielt die super erfolgreiche Pariser Bürgermeisterin Hidalgo, die aber auf nationaler Ebene nichts reißen kann. Ne?
Genau, also es gibt Personen, aber sie spielen keine Rolle. Und das ist eben auch, finde ich, ein Zeichen dafür, dass sagen, im Parteiensystem oder in der Gesellschaft etwas nicht mehr ganz richtig funktioniert. Deswegen läuft es auf diesen Zweikampf hinaus. Jetzt, um mal noch was Positives zum Schluss dieses Themas zu sagen, wir sind eben auch nur in der ersten Runde. Sie haben gerade ja zu Recht angesprochen, dass es eng wird, was die Prognosen für die Stichwahl für die zweite Runde im Augenblick betrifft. Kann aber sein, dass die erste Runde so ein kleiner Denkzettel für den Präsidenten ist und in der zweiten Runde es doch nochmal anders ausfällt.
Man muss ja vielleicht auch aufpassen. Das ist ja mittlerweile so ein Modus geworden. Wir kennen das auch aus der deutschen Politik vor Landtagswahlen, gerade in ostdeutschen Bundesländern, ja, wo dann immer die große Warnung kam, oh je, es könnte und schaut mal genau hin. Und am Ende hat man gemerkt, so klar war die Stimmung dann doch nicht oder so brenzlig knapp war es dann doch nicht. Also vielleicht müsste man sich auch zurückhalten. Es gibt ja schon wieder viele, die jetzt mit großen mahnenden Worten in Richtung Frankreich appellieren. Bitte macht keinen Quatsch.
Ja, da kann ich nur mit den Worten eines großen Fußballphilosophen antworten, sozusagen mit dem deutschen Fußballkaiser. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. In der Tat. Erstmal schauen wir morgen gebannt auf die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Favoriten Emmanuel Macron, Marine Le Pen und dann viel wichtiger 14 Tage später die zweite Runde mit der Entscheidung. Wir sprechen hier weiter über die Themen, die diese Woche bestimmt haben und schauen auf den Bundestag, auf ein Ereignis am Donnerstag im Bundestag, eine Abstimmung, die mit dem Ergebnis endete. Es gibt kein Ergebnis, es gibt kein Gesetz, das daraus hervorgegangen ist, keine Impfpflicht. Marc Prost, auf der Skala zwischen Desaster und so ist halt Demokratie, wo würden Sie das ansiedeln?
Na, ich würde sagen, also aus der Impfpflicht wurde die Impfpleite. Also das ist dann schon, Desaster wäre ein bisschen groß, aber sagen wir mal, kein Erfolg.
Okay. Und sträflich kein Erfolg? Also ist da etwas nicht gemacht worden, was wir dringend bräuchten?
Ich glaube ja. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, auch von unterschiedlichen Experten. Ich bin da, jetzt muss man auch aufpassen, was die Schlagworte angeht, so Teamvorsicht, Teamumsicht. Sie erkennen das, ne? Markus Söder hat das am Anfang geprägt. Aber also wenn mich die Pandemie jetzt einfach rein persönlich als Vater, als Kollege, als Freund, als Ehemann, wenn sie mich eines gelehrt hat, dann ist es wirklich vorsichtig zu sein. Ich bin geimpft, doppelt geimpft, geboostert, ich habe es trotzdem bekommen. Ich kann nicht vorhersehen, wie die Lage im Herbst ist. Ich sehe nur, die Impfquote in Deutschland ist niedrig, sie ist zu niedrig. Und das Virus ist nicht weg. Ich kann verstehen, dass wir in der Phase der Pandemie sind, wo man sagt, jetzt ist auch mal gut, das soll jetzt bitte weggehen. Aber das Virus geht halt nicht weg. Es geht nicht einfach so weg. Und weil man dem Virus eben nicht sagen kann, dass es bitte weggehen soll, glaube ich, geht es eben darum, dass jetzt Einschränkungen wegfallen müssen. Und das ist die Debatte und die Stimmung, in der sich die Gesellschaft im Augenblick befindet.
Wenn das so funktionieren würde, dem Virus sagen, es möge bitte weggehen, dann hätte es einer natürlich schon getan, Karl Lauterbach. Ich glaube, wir müssen kurz über Karl Lauterbach sprechen. Ich kann mich erinnern, Ihre Zeit, ich weiß nicht, ob Sie persönlich für diese Schlagzeile verantwortlich waren, aber da habe ich irgendwann mal gesehen, König Karl. Das ist jetzt der König ohne Kleider in dieser Woche.
Naja, er hat auch eine Rolle gespielt in diesem Gesetzgebungsverfahren. Er hat sich eben auch darauf verlassen, dass es funktioniert ohne Fraktionszwang und ohne, dass die Regierung einen eigenen Antrag einbringt. Er hat wie alle unterschätzt, wie sich die gesellschaftliche Debatte entwickelt, wie groß die Sehnsucht ist, bitte, dass die Pandemie vorbei sein möge, wie hoch auch der Widerstand gegen diese Impfpflicht ist. Das ist einfach der politische Fehler, den die Ampel gemacht hat. Olaf Scholz hatte angekündigt, das war glaube ich übrigens auch bei uns in seinem ersten großen Interview, dass es diese Impfpflicht geben werde. Und wir beide kennen und Ihre Hörerinnen und Hörer kennen den Satz auch von Scholz, wer Führung bei mir bestellt, der bekommt sie auch. Und hier hat man sie eben nicht bekommen, weil in Wahrheit nicht geführt worden ist.
Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, es hat sich auch im Vergleich zu dem Zeitpunkt damals einiges verändert. Allein auch, ich war ja auch tendenziell immer einer der Befürworter der Impfpflicht. Das bröckelte bei mir aber auch, weil wir natürlich alle beobachten mussten, wie das Impfversprechen zusammengeschrumpft ist von einem vollständigen Schutz, ja, auch für andere bis hin zu, naja, dann hat man nicht so schwere Verläufe. Kann immer noch ein gutes Argument sein, ist aber natürlich deutlich weniger als noch im vergangenen November, Dezember in der Argumentation. Das hat sicherlich nicht geholfen. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch sagen, auch das ist Aufgabe von Regierungsarbeit, politische Prozesse so zu organisieren, dass sie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und so war es ja doch ein bisschen, ja, schauen wir mal, ne, Fußballphilosoph, schauen wir mal, was der Bundestag macht und nicht richtig Strippen gezogen, Mehrheiten organisiert.
Also wenn uns dieses Virus noch was lehrt, dann ist, dass die politische Kommunikation tatsächlich ganz anders sein muss und dass sie auch nicht funktioniert hat. Jetzt müssen wir nicht die ganzen 2 Jahre Pandemie Revue passieren lassen.
Aber würde ja schon die Woche, diese Woche reichen, wenn man sich anschaut, Montag die Frage der Isolation, ja. Gesundheitsminister, Mittwoch Markus Lanz.
Ich meinte mehr die Frage jetzt, also auch was bringt eine Impfung? Das ist ja sozusagen die grundlegende Frage, die Sie gerade völlig zu Recht aufgeworfen haben. Und ich glaube, es wurde zu lange kommuniziert, dass die Impfung davor schützt, sich überhaupt anzustecken. Und als dann klar war, dass man eben Corona auch bekommen kann oder sich infizieren kann, trotz doppelter Impfung, trotz Boosterimpfung, dass aber der Verlauf mild ist, das war dann schon in der Kommunikation und einfach für viele Leute, glaube ich, nicht mehr so einfach zu verstehen. Also für diejenigen, die von vornherein skeptisch waren und gesagt haben, was bringt die Impfung? Und es wird versucht, mit vermeintlich falschen Versprechen mich da irgendwie mir den Zwangspeaks zu geben. Die haben sich dadurch natürlich bestätigt gefühlt, weil man immer eine Position räumen muss. Aber nochmal, also die Impfquote ist dramatisch niedrig in diesem Land und ich fände es interessant, das ist eine Stimme, die im Augenblick in meiner Wahrnehmung jedenfalls viel zu wenig gehört wird. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie das medizinische Personal, wie Ärzte, aber vor allem eben auch Pflegerinnen und Pfleger die Situation einschätzen. Die müssen sich impfen lassen, wir erinnern uns. Die haben keine Chance, sich nicht impfen zu lassen, nehmen jetzt wahr, wie die Gesellschaft darüber spricht und sind gleichzeitig diejenigen, die immer noch die Folgen des Virus spüren, erleben in ihrem Alltag, die Kranken, die Toten.
Mhm. Aber auch da haben wir natürlich eine verwässerte Impfpflicht, de facto.
Also, aber es ist eine Impfpflicht.
Ja, es ist wahr. Ganz kurzer Blick noch, wir haben ja immer all die Zeit verglichen, wie machen das die anderen? Wir schauen ja jetzt gerade wieder mit großen Augen nach China, Shanghai, mit einer Corona-Schutzpolitik, die ja quasi so diametral entgegensteht dem, was wir in Europa gerade machen.
Ja, wenn man bei so einem dramatischen Ding überhaupt irgendwas salopp formulieren wollte und dürfte, dann müsste man sagen, es ist ein irres Experiment, das dort stattfindet. Irre insofern, weil eben 25 Millionen Menschen in Shanghai in einen Lockdown geschickt worden sind. 25 Millionen Menschen im harten Lockdown bedeutet, dass diese Metropole jetzt eine Geisterstadt ist und dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die Versorgung mit Essen und Wasser von der Behörde, von der Stadtverwaltung übernommen werden muss. Das muss man sich mal vorstellen, wie das geht. Da ist sozusagen jede Organisation, jede Behörde kommt da an ihr Limit. Deswegen gibt es Meldungen und Nachrichten von Hunger. Es gibt Meldungen von großer, großer Unzufriedenheit der Menschen dort. Und natürlich fragt man sich, warum machen die das? Und dann gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist, dass tatsächlich China rein medizinisch auf die Omikron-Variante schlecht vorbereitet ist. Der Impfstoff, der chinesische Impfstoff, soll nicht so gut wirken. Und die Versorgung gerade im ländlichen Raum, also außerhalb der Riesenmetropole Shanghai, die ärztliche Versorgung ist schlecht und man befürchtet einfach massive Totenzahlen. Und dann gibt es eine politische Erklärung, die wird auch von politischen Journalisten aus China heraus geliefert. Deswegen nehme ich die jetzt wahr und glaube, dass sie auch stimmen kann. Und die politische Erklärung ist, dass wir in einem Wettkampf der Systeme sind, jedenfalls aus Sicht von Peking. Und es darum geht, die Totenzahlen sehr hart und radikal niedrig zu halten, um später, sollte die Pandemie wirklich abflachen und wann auch immer vorbei sein, um später sagen zu können, seht her, im Wettbewerb der Systeme, wir haben viel weniger Tote gehabt als die westlichen Demokratien. Und was sagt uns das? In Klammer, ein perfides Argument.
An dieser Stelle darf ich mal kurz bitten, dass der Bundespräsident übernimmt, Sie zu begrüßen.
Verehrte Abgeordnete und Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste.
Frank-Walter Steinmeier hatte keine einfache Woche, das wäre auch Teil, auf das man schauen kann, dieser Wochenrückbetrachtung. Aber er hat bald einen guten Mann mehr, nämlich meinen heutigen Gast. Aktuell noch Politikchef der Zeit, bald Redenschreiber und generell zuständig für Kommunikationsstrategien beim Bundespräsidenten. Ich werde ab jetzt bei jeder Rede darauf achten, ob ich es hören kann. aber es gibt natürlich so ein paar Fragen, auch zu diesem Wechsel. Die erste, die mich interessiert, warum jemand, der wahrscheinlich einen der Traumjobs im Journalismus hat, diesen Wechsel macht.
Das ist nett, dass Sie das sagen mit dem Traumjob und ich habe es immer so empfunden und ich bin noch Journalist, also deswegen bin ich heute hier. Und ich arbeite und habe das große Privileg, für die wahrscheinlich beste Zeitung des Landes arbeiten zu dürfen, mit den besten Leserinnen und Lesern. Aber wissen Sie, man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich hatte auch das Privileg, Gast in der wahrscheinlich besten Radiosendung des Landes sein zu dürfen, mit dem besten Moderator und der coolsten Stimme. Was soll denn da noch kommen?
Jetzt bin ich ein bisschen baff. Dann kommt meine nächste Frage. Die steht hier vor mir. Ein Wechsel vom Journalismus in die Politik, das ist ja auch immer ein Thema. Aber Sie werden ja, glaube ich, jenseits dieser sehr schmeichelhaften Gründe noch ein paar weitere gehabt haben.
Ja, aber also sozusagen über das Neue würde ich gerne erst reden, wenn es angefangen hat, weil ich noch Journalist bin. Und ich bin 23 Jahre bei der Zeit, mein ganzes Journalistenleben. Und ich glaube, ich durfte ja an der spannendsten Stelle einen der spannendsten Jobs machen. Und ich glaube ganz fest, dass wir als Journalisten zu Recht ein vom Grundgesetz geschützter Beruf sind. Wir haben eine Rolle in der Demokratie. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu stellen, unbequem zu sein, Kritik zu üben und Dinge zu erklären. Für mich war immer dieser Dreischritt wichtig, beobachten, beschreiben und bewerten. Und zwar auch in dieser Reihenfolge, nicht mit der Bewertung vorne dran sein, bevor man etwas beobachtet und beschrieben hat. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Und wenn Sie es einmal sehr persönlich haben wollen, ich habe ja vorhin salopp gesagt, wir sind ein Kind der 90er. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben, weil eigentlich bin ich ein Kind der 80er oder genauer, ich bin Jahrgang 71, ich bin 50 Jahre alt oder 51. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man im Leben ein neues Kapitel aufschlägt und das ist jetzt soweit.
Wenn Sie diese lange Phase Journalismus betrachten, die Sie ja in verschiedenen Stationen eben viele Jahre bei der Zeit mitgemacht haben, mitgeprägt haben, hat sich da was verändert? Sie ahnen, ne? Journalisten fragen ja auch immer gerne so mit der Tendenz ins Negative. Ist da irgendwas schwieriger geworden, problematischer, irgendwas, was auch vielleicht möglicherweise ein Stück weit die Freude am Job dann auch manchmal genommen hat?
Nee, also die Freude am Job ist ja allein schon da, weil wir in extrem spannenden Zeiten leben. Das sind keine freudigen Zeiten, aber sie erfordern umso mehr, glaube ich, einen guten Dienst an der Demokratie. Und das bedeutet nicht, wie ich es gerade ausgeführt habe, willfährig zu sein, sondern kritisch, Fragen zu stellen und den Finger in die richtige Wunde zu legen, um eben einen Teil von Aufklärung und Information zu leisten. Das ist ja nun, gerade wenn wir über Russland sprechen, das sieht man ja nun, was passiert, wenn ein Land keinen Zugang mehr zu Informationen hat. Ich glaube, deswegen habe ich das vorhin bewusst gesagt, dieser Dreiklang beobachten, beschreiben und bewerten. Ich glaube, da ist es ein bisschen was verrutscht bei dem einen oder bei der einen oder anderen. Aber im Großen und Ganzen können wir doch mit der Medienlandschaft in Deutschland wirklich zufrieden sein.
Also, dass zu schnell bewertet wird, höre ich raus.
Zu schnell, ja.
Zu schnell.
Und dazu kommt aber, das ist vielleicht wiederum auch menschlich, wir sind auch Menschen, wir sind alles keine Schreibmaschinen oder Moderationsroboter. Dazu kommt, dass die Krisen, die wir erlebt haben, sagen wir mal seit 2007, immer von einem Wort geprägt sind: Komplexität. Finanzkrise war komplex, Flüchtlingsfrage war sehr, sehr komplex. Jetzt hier die ganze Russland-Ukraine-Frage sehr, sehr komplex. Komplexität bedeutet für mich zweierlei. Erstens, es kommt immer anders, als man denkt. Und zweitens, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und in diesem, wenn alles miteinander zusammenhängt, den Durchblick zu bewahren, ist anstrengend, ist schwierig, erfordert eine unglaublich hohe Rechercheleistung. Erfordert auch, dass man mal sagt, was man nicht weiß. Und dann ist es vielleicht einfacher, schnell zu bewerten, als weiter an der Beobachtung oder Beschreibung zu bleiben.
Ja, ich kann das nur sehr unterstützen und ich finde das gut. Und ich finde, es mangelt ein bisschen auch letztendlich innerhalb so der deutschen Eliten, wenn ich jetzt mal diesen großen Begriff verwenden darf, dass der Wechsel so unüblich ist. Also wir erleben das ja in vielerlei Hinsicht. Ne? Also sowohl Wirtschaftspolitik, Medienpolitik in die verschiedensten Richtungen. Also da ist das, wenn man auch auf andere Länder schaut, da ist das deutsche politische, öffentliche System schon sehr geradlinig. Und ich finde es manchmal schade, weil das sind ja genau Erfahrungen, Gewichtungen, die man mitnehmen kann.
Ja, aber das müssen andere bewerten.
Ja, wir werden es bewerten. Wir sind ja auch hier nicht wirklich dafür da, Wünsche zu erfüllen, aber manchmal tun wir es doch.
Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz.
Tja, lieber Marc Prost, den Ohrwurm haben Sie uns gerade hier reingesetzt.
Vielen, vielen Dank.
Wir haben es gerade noch so gefunden auf unserer Plattform. Aber für mich ist das auch wirklich ein Motto, auch für unsere weiteren Begegnungen. Vielleicht nicht an erster Stelle hier am Mikrofon, aber sicherlich an anderen Stellen. Marc Prost war heute mein Gast, Politikchef und Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit und eben bald im Schloss Bellevue bei Frank-Walter Steinmeier. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Vielen lieben Dank.